viele nicht wissen, der meiste Apfelsaft, den wir hier in Deutschland konsumieren, der besteht aus Apfelsaftkonzentrat und das kommt in über 80% der Fälle aus China. In China, wir wissen, das Bienensterben in China, da werden die Apfelblüten per Hand bestäubt, damit sie überhaupt Äpfel tragen. Dann wird es mehrmals aufgekocht, bis auch wirklich jedes Vitamin aus dem Apfel aufgekocht ist und nicht mehr, da ist nichts mehr drin, nichts Gesundes mehr vom Apfel. Also so ein Apfelsaftkonzentrat besteht eigentlich aus Zucker und das verdünnen wir dann hier schön und machen das zur Apfelschorle. Also für mich ist eine Apfelschorle aus Apfelsaftkonzentrat Körperverletzung. Ich trinke es nicht, ich lasse es stehen im Gasthof, ich mag das einfach nicht.
Bewegt, beschwert, begeistert. Der Podcast von Bildung Evangelisch und der Werkstatt Demokratie heute.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Bewegt, beschwert, begeistert. Es ist wieder ein Freitagnachmittag. Wir sitzen wieder in der Evangelischen Stadtakademie hier in Erlangen. Mein Name ist Carina Habeuter. Und ich begrüße ganz herzlich mit mir am Tisch hier die Corinna Brauer. Corinna ist Kulturgeografin, Mitherausgeberin des Gescheitgut-Kochbuchs, denn sie arbeitet beim Michael Müller Reisebuchverlag. Sie ist Wahlfränkin, Mama von zwei Kindern und wie ich finde auch Lobbyistin für fränkische Streuobstwiesen. Schön, dass du da bist, Corinna.
Ich freue mich auch, danke.
Damit wir in den Podcast starten können, an dich die Frage, welche Einstiegsfrage hast du dir denn ausgesucht aus unseren vielen BE-Wörtern?
Ja, schon eher das, was beschäftigt mich.
Deine Einstiegsfrage ist also, was beschäftigt dich, Corinna? Mhm. Warum hast du dir diese Frage ausgesucht? Was beschäftigt dich denn gerade?
Mich beschäftigt die Frage, wie können die ländlichen Räume eigentlich langfristig auch lebenswert bleiben, so wie wir sie haben, wie wir sie jetzt schätzen. Wir reden immer von der Landidylle. Wir haben die Fränkische Schweiz vor der Haustür. Das ist auch jetzt meine Wahlheimat. Und ich sehe aber, seitdem ich habe es immer viele Jahre so von aus der Außenperspektive gesehen, am Wochenende als klassischer Pendler. So, und jetzt lebe ich dort auch und sehe, wie es eigentlich um die Dörfer in der Fränkischen bestellt ist. Und ich frage mich schon, wie können wir dieses Land zukunftsfähig gestalten? Und da gehört ganz viel dazu. Da gehört die Landwirtschaft dazu, da gehört die Gastronomie dazu, da gehören die Einheimischen dazu. Also auch die sozialen Themen, also das beschäftigt mich. Und ich versuche einfach so in meiner kleinen Welt, was ich so kann, das zu nutzen, das zu verändern.
Das Spannende an dir ist ja, dass du das sowohl beruflich als auch privat machst. Ja, also dass sich das nicht nur in einem Bereich deines Lebens beschäftigt, sondern einfach eigentlich allumfassend 24 Stunden.
Ja.
Um es jetzt mal so hart auszudrücken.
Ja, das könnte man durchaus so hart in meinem Freundeskreis ist. Oh Gott. Corinna, mit den Regionalprodukten geht das schon wieder los. Man könnte mich auch als dogmatisch bezeichnen. Ja, so ungefähr ist es. Mhm. Ja, ich lebe das echt so. Mhm.
Schön. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit dem Beruflichen an. Mhm. Corinna, du bist Mitinitiatorin und auch Mitherausgeberin von den Gescheitgut-Kochbüchern, was ich ja gleich schon in der Vorstellung mit erwähnt habe, einfach auch, weil es mein allererster Zugang zu dir war, weil ich ein Riesenfan von diesen Kochbüchern bin.
Freut mich sehr, danke.
Für alle, die jetzt dieses Kochbuch noch nicht kennen, was ist die Idee hinter diesen Kochbüchern?
Die Idee ist wirklich, der Region ein Gesicht zu geben, der Fränkischen Schweiz ein Gesicht zu geben. Ich finde ja persönlich, die Fränkische Schweiz ist eine der meist unterschätzten Regionen Deutschlands. Man weiß, manche kennen das überhaupt nicht. Und wir haben angefangen, im Jahr 2010 ein Projekt zu gründen. Es gab eine Tagung auf der Burg Feuerstein und da waren wir in einem Workshop und es ging um Gastronomie, ums Gasthofsterben. So fing alles an. Und mein Chef Michael Müller, der war damals, hat den Fränkischen Schweiz-Reiseführer gerade aktualisiert und den hat es auch umgetrieben. Am Wochenende kommen die Kahlfresser aus Nürnberg, Erlangen, Fürth, Bamberg, so werden sie liebevoll genannt, die auf der Suche sind nach dem billigsten Schäufele.
Schon gut, dass du sagst, auch liebevoll genannt, ja.
Genau. Und unter der Woche ist eben kaum was los, ne? Und von Montag bis Freitag quasi ist auch der Mittagstisch, wird nicht genutzt oder ein paar Wanderer kommen, ein paar Radfahrer. Und da fragt man sich schon, wie soll der Gasthof überleben, wenn einfach jeder nur noch auf der Suche nach dem billigsten Schäufele ist. Wenn am Ende des Tages nichts übrig bleibt, weil man halt die Oma und die Tante mit immer einkalkuliert, dass die quasi in der Küche den Braten kochen, aber nicht adäquat davon leben können. Und man eigentlich sich nur noch über den Preis definiert. Und so fing alles an. Und wir haben gesagt, wir müssen was machen für die Gastronomie. Ja, der Michael Müller Verlag hat Ressourcen, der hat eine gut besuchte Webseite, der hat Autoren. Wir haben ein gutes Netzwerk, was wir nutzen, Presse, Öffentlichkeitsarbeit. Also gehen wir es an. Und das Projekt sollte ursprünglich 10 Wochen dauern. Wir sind jetzt im 11. Jahr.
Im 11. Jahr und 4 Kochbücher.
Ja, später. Genau, so ist es. Und haben eben auch viele Mitstreiter gewonnen dadurch und hatten von Anfang an den Vorteil, dass wir als Außenstehende dort wahrgenommen wurden. Also wir waren weder an einem Landkreis verpflichtet, noch irgendeinem Amt verpflichtet. Wir waren einfach ein externer Förderer und haben uns da reingeschmissen in dieses ganze Thema. Es fing eigentlich an mit einer Webseite. Es hieß www.gescheitgut.de und jede Woche sollte hier ein Gericht aus Regionalprodukten vorgestellt werden, was eben wert ist, rauszufahren. Was wirklich aus der Region kommt, das gehört alles dazu. Man wandert durch die Kirschbäume, durch die blühenden Kirschbäume oder man wandert vorbei an den Trockenrasen und man sieht die Hopfenfelder. Also wir müssen den Landwirten aber auch die Möglichkeit geben, dafür adäquates Geld zu bekommen, wenn sie das schon pflegen, diese Kulturlandschaft. Und das soll sich auf der Speisekarte im Gasthof wiederfinden. Die Gastronomie ist ja ein wichtiger Abnehmer für die Produkte. Und deswegen reiten wir auch auf diesen Regionalprodukten so rum, weil das einfach das Erscheinungsbild ist unserer Region. Wenn wir die Fränkische Schweiz nicht pflegen, oder egal, wenn wir die Schwäbische Alb nicht pflegen, das wird zum Wald, ne? Dann kommt die Verbuschung, dann kommt die Verwaldung und dann haben wir eben nicht mehr dieses typische Landschaftsbild aus Burgen und Felsen und Ruinen, was halt eben so romantisch immer anmutet. Ne? Also diese Landidylle, die man so meint, das ist harte Arbeit, die dahinter steht. Mhm. Und da wollen wir einfach mehr Bewusstsein dafür schaffen. Und dafür nutzen wir natürlich die Gastronomie, weil wir einfach tolle Mitstreiter haben. Wir haben 16 Leuchttürme aus der Fränkischen Schweiz, die da mitmachen.
Also 16 Leuchttürme, meinst du 16 Gasthöfe?
Ja, genau. 16 richtig gute, engagierte Gasthöfe, die hinter uns stehen und die das mitmachen und die das begleiten, die uns von Anfang an, also die einfach von Anfang an bei dem Projekt dabei sind und bis heute einfach voll dabei stehen. Wir hatten jetzt erst vor 2 Tagen Mitgliederversammlung. Es waren fast alle da. Und haben auch erzählt, wie ihnen so die Corona-Zeit, wie sie diese Pandemie überstanden haben. Und auch, dass sie, ne, dass sie diese Gemeinschaft schätzen, die sich daraus gebildet hat, dieses Gescheitgut-Netzwerk. Und dass sie jetzt auch wieder Lust haben, eine Gala zu machen. Und ja, wir wollen tun. Und normalerweise ist das so, wenn du bei einem Gasthof anrufst, dann wollen die ja nicht viel machen. Dann wollen die einfach nur ihre Ruhe und kochen. Und nein, die sind wirklich voll dabei. Unsere Gasthöfe, die sind einfach ein Segen, ja.
Du hast jetzt gerade schon die Mitgliederversammlung erwähnt, deshalb, weil ihr dieses Jahr im Februar noch vor Corona einen Verein gegründet habt.
Ja.
Aber ich würde gerne nochmal den Sprung zurückgehen zu 2009 und der Gescheitgut-Webseite. Mhm. Wie wurde denn aus der Webseite denn dann das Kochbuch?
Ja, das waren verschiedene Meilensteine, die wir da hatten. Wir haben erstmal wirklich nur mit dieser Webseite begonnen und haben klassisches Online-Marketing gemacht, versucht mehr Traffic auf die Webseite zu bekommen. Dann haben wir die Idee gehabt, wir müssen diese Kulturlandschaft, um die es bei uns ja geht, erlebbar machen. Wir sind ein Verlag, wir lieben Autoren. Lass uns doch gescheit gut Autorenwanderungen ins Leben rufen. Ja, aber wir sind ja ein Verlag, also wir sind ja keine Eventagentur. Also allein schon dieses Thema Organisation und Anmeldung koordinieren und neue Themen finden, das war jetzt nicht unser Hauptgeschäft. Und dann bin ich von Pontius zu Pilatus gelaufen. Das kann ich gut. Ich bin gern gut im Klinkenputzen. Und am Ende war wirklich mein letzter Versuch, war von Erfolg gekrönt. Das war das Kultur am Forchheim. Der Kulturreferent, der Toni Eckert, bei ihm bin ich auf offene Ohren gestoßen. Er war aber auch ein großer Fan unserer Reiseführer. Das hatte also wirklich auch Synergien, die wir da genutzt haben. Und da war auch eine Vertrauensbasis da. Ne? Er kennt unsere Reiseführer, er schätzt uns als Verlag. Und wir schätzen das Kulturamt. Und dann hat er gesagt, ja, ich bin zufällig auch Chef der VHS Forchheim.
Perfekt.
Und somit kann ich das verantworten. Das ist ein gutes Konzept. Und wir als Verlag, wir sponsern die Autoren, wandern durch die Kulturlandschaft, erzählen auch unseren Wanderern, was sie dort sehen, warum die Streuobstwiesen wichtig sind, warum es den Direktsaft braucht oder warum jetzt der Krähen, warum es dieses Sprichwort gibt, ein Acker mit Krähen will seinen Herrn jeden Tag sehen. Weil es eben so arbeitsintensiv ist und man seinen Jahresurlaub nimmt, um das anzubauen. Und diese Geschichten, die führen wir auf diesen Wanderungen, die hört man. Und diese Wanderungen gibt es 4-mal im Jahr und die sind mittlerweile so beliebt und ausgebucht. Das war also ein Meilenstein, den wir hatten, um dieses Projekt weiterzulaufen. Und dann sind wieder 2 Jahre vergangen. Wir hatten in Presse, Funk und Fernsehen viel Aufmerksamkeit für diese Wanderungen. Und dann kam es, okay, und jetzt brauchen wir was auch im Papier. Wir können nicht immer nur online sein. Wir brauchen auch unser klassisches Medium. Und dann habe ich meinen Chef überzeugt und gesagt, Michael, wir brauchen ein Kochbuch. Ach, die Corona mit ihrem Kochbuch, keiner hat dran geglaubt. Wir nehmen aber nur extern, wir nehmen keine Ressourcen aus dem Verlag. Das war die einzige Bedingung. Wir sind so in der Reiseführerproduktion. Wir müssen dringend unsere Reiseführer fertig machen. Also wir müssen extern Grafiker, externes Lektorat, alles. Ja, ich habe gesagt, gut, machen wir. Wir schaffen das.
Und die erste Auflage war innerhalb von 4 Wochen vergriffen. Das war der Hammer. Wir sind ganz vorsichtig gestartet mit 1000 Exemplaren. Also wir waren nach 4 Wochen ausverkauft. Und jetzt sind wir schon in der 5. oder 6. Auflage. Es hat uns total Erfolg gegeben. Und auch die Gasthöfe haben dadurch auch einen enormen Schub bekommen. Da sind dann wirklich Leser mit dem Buch in alle Gasthöfe gefahren und haben sich das unterschreiben lassen von den Küchenchefs. Und haben sich eine Signatur geben lassen, wie so ein Autogramm.
Ja, ich mache das auch.
Weil das super
wichtig. Also nein, ich nehme nicht das Kochbuch mit. Ich habe noch kein Autogramm tatsächlich von keiner Köchin in diesem Buch. Aber ich schaue mir tatsächlich auch die Karte an. Mhm. Vorne in diesem Kochbuch ist ja eine Karte drin, ja, von der Fränkischen Schweiz mit den eingezeichneten Wirtschaften. Und dann überlege ich, wohin mache ich eine Radeltour am Wochenende und wo gefällt mir das Gericht, was da im Kochbuch drin steht.
Ja, das ist herrlich. Und das gibt es ja auch. Das, was jetzt im Kochbuch ist, zu der jeweiligen Jahreszeit, das gibt es jetzt auch in den Gasthöfen. Ne? Also jetzt in Dormitz zum Beispiel, die Joghurt-Gurkensuppe kann man dort essen. Oder den Kirschkuchen, den Kirschenmichel gibt es jetzt noch. Also da kann man schon überall einfallen, wenn man möchte. Ja.
Hast du denn ein Lieblingsrestaurant?
Also eigentlich kann man sagen, dass jeder der Gasthöfe so sein Besonderes hat. Sein besonderes Profil. Es ist nicht austauschbar. Ne? Wenn man eben jetzt Lust auf Fisch hat, dann geht man jetzt zum Beispiel zum Rotenbach nach Aufsitz, weil es da den Aufsitzer Seibling gibt. Und wenn man eben Lust auf gute Nachspeisen hat, dann geht man eben zum Sponsel Oberfellendorf. Ja, der Günter Sponsel kocht einfach vorzüglich. Er hat selber auch in der Sterne-Gastronomie gelernt. So sein Steckenpferd sind Desserts. Das ist bei mir natürlich total auf der richtigen Adresse. Ich bin leicht bestechbar mit Kuchen und Cappuccino. Mhm. Und der Günter Sponsel hat immer ein ganz hervorragendes, auch selbstgemachtes Eis. Ein Löwenzahnblüteneis zum Beispiel im Frühjahr oder jetzt im Sommer macht er ein Holunderblütensorbet. Immer irgendwas in seiner Eismaschine ist immer irgendwas ganz Fantastisches oder selbstgemachte Mousse au Chocolat. Also es ist ein Traum. Und das vermutet man überhaupt nicht, wenn man da davor steht. Ne? Das ist eines. Und auch die Betzenstube in Betzenstein ist so ein Highlight, weil sie einfach auch so vom Ambiente einfach so besonders ist. Oder wenn man Klassiker Bratenküche möchte, dann geht man nach Kunreuth zum Schloss. Also man hat das schon so seine Ecken. Ich hoffe, das kommt auch raus in den Reportagen, in den Gasthöfen, die ich so versucht habe, gut zu porträtieren, dass man so sein Profil auch erkennt.
Vielleicht müssen wir jetzt Anmerkung noch sagen, dass wir für Werbung hier nicht bezahlt werden, aber wir sind Werbung auch nicht abgeneigt. Bezahlung nehmen wir nur in Naturalien oder Nachspeisen an.
Ja, genau.
Aber ja, Corinna, ich glaube, die Begeisterung kommt total gut rüber. Also zumindest bei mir als Leserin kam es total gut an. Denn das Besondere eben an diesem Kochbuch, an Gescheitgut, ist, dass es nicht nur ein reines Kochbuch mit Rezepten ist, sondern es ist eigentlich auch schon, also man merkt den Reisebuchverlag, der dahinter steckt. Ne? Also es sind Reportagen über Schnaps zum Beispiel, über Schnapsbrennereien, Obstanbau,
Honig.
Mhm. Jura-Lämmer in diesem Buch zu finden. Und das macht es wirklich besonders, finde ich. Oder man erfährt dadurch einfach nochmal viel mehr von der Fränkischen Schweiz, außer dass es da mehr vegetarische Gerichte gibt als Käsespätzle.
Und Kloß mit Soße.
Richtig, Käsespätzle und Kloß mit Soße, die zwei fränkischen vegetarischen Gerichte.
Ja, Auslöser für das Buch war ja auch wirklich ein Besuch. Und meine Schwester war Vegetarierin und ich bin mit ihr in eine fränkische Wirtschaft. Es war kein Gescheitgutgasthof. Und wir haben nach einem vegetarischen Gericht gefragt. Und dann kam extra der Koch aus der Küche freudestrahlend und hat gesagt, ja, ich könnte Ihnen ein Gulasch machen, da ist auch Gemüse drin.
Da ist auch Gemüse drin.
Da haben wir gedacht, okay, da gibt es noch Luft nach oben. Wir könnten also wirklich mal mit einem vegetarischen Buch starten, weil in den Gescheitgutgastwirten, da wird eben ein Vegetarier wirklich ernst genommen. Da gibt es wirklich tolle Kreationen. Jetzt auch, weiß ich nicht, so Gemüsepuffer oder sowas, ne? Oder ein Risotto mit Spargel und was auch immer. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und da wird sowieso alles frisch gekocht. Das ist ja eines unserer Kriterien, dass ein Gescheitgutgasthof ohne Geschmacksverstärker gekocht wird, ohne Päckchen und Tütchen. Ne? Und wenn sowieso alles frisch zubereitet wird, ne, dann kann man auch auf die Vegetarier gut eingehen. Mhm. Ne, dann lässt man einfach da den Schinken weg oder was auch immer, den Speck weg zum Anbraten.
Was macht denn ein Gescheitgut-Gasthof aus? Also wie kommt man denn überhaupt in das Buch?
Nun, man muss zumindest wenigstens 4 Kriterien erfüllen. Einmal handwerkliche Kochkunst, also unsere Gastronomen verpflichten sich der handwerklichen Kochkunst. Das heißt, sie kochen ohne Päckchen und Tütchen, ohne Geschmacksverstärker. Also Allergiker sind da gern willkommen, können eigentlich unsere Gasthöfe nicht schocken. Zum Zweiten verpflichtet man sich, regionale Produkte auf der Speisekarte zu verwenden. Also mindestens 5 Gerichte, die zu mehr als 60% aus Regionalprodukten hergestellt sind. Und warum ist das so wichtig? Weil die Fränkische Schweiz, ja, dadurch ja die Natur der Fränkischen Schweiz bewahrt wird. Also nehmen wir mal das Beispiel Jura-Lamm. Das Lamm, die Lämmer, die Schafe, die beweiden die Magerrasen. Und diese Magerrasen kommen eben an den Berghängen vor. Da kommt man nicht mit dem Sattelschlepper hin, noch nicht mal mit der Sense, um zu mähen. Das machen die Schafe. Und wenn wir diese Schafe, ich meine, die kriegen ja jedes Jahr Lämmer. Wir müssen sie auch irgendwann mal essen, weil sonst werden es einfach zu viele.
Werden sie zu viele und zu dick?
Ja, ganz genau. Und dieses Jura-Lamm, das findet sich eben auf der Speisekarte in den Gasthöfen. Also wir sollten Landschaftsschutz mit Messer und Gabel betreiben. Dann regionale Getränke muss man führen als Gutgasthof. Klar, regionales Bier, einen regionalen Schnaps, das ist keine Kunst, das hat fast jeder Gasthof in der Fränkischen Schweiz. Aber die Säfte sind so wichtig. Warum die Säfte? Weil wir als Wanderer im Frühjahr lieben wir die Streuobstwiesen, oder? Die Kirschblüte, die Apfelblüte, das ist doch ein herrlicher Besuchermagnet im Frühjahr. Aber diese Bäume brauchen Pflege. Also ein Obstbaum, der muss geschnitten werden, der muss auch abgeerntet werden, weil sonst verkümmert der und stirbt halt irgendwann ab. Und was viele nicht wissen, der meiste Apfelsaft, den wir hier in Deutschland konsumieren, der besteht aus Apfelsaftkonzentrat und das kommt in über 80% der Fälle aus China. In China, wir wissen, das Bienensterben in China, da werden die Apfelblüten per Hand bestäubt, damit sie überhaupt Äpfel tragen. Dann wird es mehrmals aufgekocht, bis auch wirklich jedes Vitamin aus dem Apfel aufgekocht ist und nicht mehr, da ist nichts mehr drin, nichts Gesundes mehr vom Apfel. Also so ein Apfelsaftkonzentrat besteht eigentlich aus Zucker. Und das verdünnen wir dann hier schön und machen das zur Apfelschorle. Also für mich ist eine Apfelschorle aus Apfelsaftkonzentrat Körperverletzung. Ich trinke es nicht. Ich lasse es stehen im Gasthof. Ich mag das einfach nicht. Ein Apfelsaft muss aus Direktsaft hergestellt sein. Am besten von der Streuobstwiese. Also anders wird so eine Streuobstwiese auch nicht bewirtschaftet werden. Man nimmt das Fallobst und tut es in den Saft. Und das möchte ich bitte auch im Gasthof sehen. Und das haben unsere Gasthöfe. Die machen das. Ja? Die mischen die Apfelschorle frisch aus Direktsaft. Also das ist ein Kriterium. Und das vierte ist, dass Gasthöfe auch Orte sozialen Lebens sind. Die sind ja wichtig für das Leben auf dem Land, wichtig für das Dorf. Und im Gasthof werden eben auch Stammtische, im Gescheitgutgasthof werden Stammtische bewirtet. Da werden die Kattler eben nicht rausgeschmissen. Nein, da kriegen sie noch einen Gruß aus der Küche. Weil man weiß, die Kattler werden auch mal ihren 50. Geburtstag im Gasthof feiern. Also das ist eine Win-Win-Situation. Und oft ist es ja nicht mehr so, ne, dass man als Stammtisch irgendwo sich abends treffen kann im Gasthof, aber in den Gescheitgutgasthöfen schon. Also das sind unsere vier Kriterien, die es ausmacht: handwerkliche Kochkunst, regionale Gerichte, regionale Getränke und Stammtische bewirten. So kommt man in ein Gescheitgutkochbuch.
Wir haben vorhin, oder du hast vorhin schon mal den Verein Gescheitgut erwähnt. Warum braucht es so einen Verein und was ist überhaupt der Hintergrund?
Ja, das Projekt, das Gescheitgut-Projekt war immer so eine Herzensangelegenheit von Michael Müller und mir. Das war so hatte ich so eine kleine Projektstelle auch im Verlag, da hatte ich so 10 Wochenstunden, die ich dafür verwenden durfte. Und jetzt hat sich das, aber der Verlag hat sich auch weiterentwickelt, auch wir haben eine neue Geschäftsführung bekommen und dann gibt es einfach auch neue Strukturen. Ich habe auch neue Aufgaben im Verlag übernommen und dann war klar, ich kann das jetzt eigentlich nur noch ehrenamtlich führen und es ist. Und ich muss, wenn ich es ehrenamtlich führe, muss ich es einfach auf eine solide Basis stellen, dass es nicht nur vom Verlag abhängt, sondern einfach auch Flügel bekommt sozusagen, dass so die Gasthöfe auch ein bisschen autark werden, auch so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe, dass sie sich mehr einbringen können. Wir haben zwei Vorsitzende, wir haben eine Schriftführerin und das gibt ihnen einfach auch mehr Autonomie unseren Gasthöfen und auch mehr Gestaltungsfreiraum. Ne? Ich bin ja jetzt gewählt, auch als erste Vorsitzende, aber ich kann genauso gut abgewählt werden. Ich muss nicht immer jetzt dabei sein. Ne? Sie können das auch selber stemmen und das finde ich auch wichtig, dass man nach einer gewissen Zeit auch den anderen mehr Freiraum, mehr Autonomie zugesteht und dem auch ja Flügel verleiht. Und so sind wir natürlich auch offen für Sponsoren. Also das ist auch ein wichtiges Thema. Das war ja, wir haben viel gemacht innerhalb dieser 11 Jahre, wie die Gala auf der Burg Feuerstein oder die Wanderungen eben. Und es war immer vom Michael Müller Verlag auch gesponsert. Und wenn andere uns auch unterstützt haben, war es immer schwierig. Und so kann man einfach dem Verein aufs Vereinskonto Geld überweisen und muss es nicht mit dem Verlag irgendwie, mit irgendwelchen komischen Buchungskonten dann vermischen.
Also fränkischen Wirtschaften Flügel verleihen ist vor allem deswegen auch so ein schönes Bild oder auch so ein konträres Bild, wenn ich dran denke, dass ich oft in fränkischen Wirtschaften bin, wo die Wirtsleute wirklich alt sind, wo der Nachwuchs fehlt. Also dieser Verein will einfach auch diesen fränkischen Wirtschaften zu mehr jungen Leuten verhelfen oder es attraktiver machen.
Will es attraktiver machen, will auch mehr Wertschätzung eigentlich zeigen, ne? Und auch mehr Wertschöpfung. Also es geht schon auch darum, zu zeigen, dass das, was sie da machen, was wert ist. Wenn man, sag ich mal, Sonntagmittag den Braten auf die Bratenkarte fertig haben will, dass wenn um 12 der Einfall kommt, dann steht man aber seit früh um 6 in der Küche und nicht selten ist Küchenschluss ab 9 oder um 10. Also man hat da, also es ist ein Beruf, wo auch auf die ganze Familie mit dahinter stehen muss. Du hast diesen Gasthof, das ist auch wie bei den Landwirten, du hast diesen Hof, du hast diesen Ort und du kannst da nicht weg, das gehört jetzt zu dir, das ist ja ein Stück von deiner Identität. Also musst du doch irgendwie den auch beleben und schaffen, dass du damit davon gut leben kannst. Und oft war es so, dass auch so ein Gasthof ist, ein Gastronomieberuf ist auch Selbstausbeutung. Ne? Ist oft am Rande der Selbstausbeutung. Wenn du 5,60 Euro oder 5,80 Euro fürs Schäufele nimmst, was soll denn da übrig bleiben? Dann bist du eigentlich darauf angewiesen, dass du im Großmarkt das Fleisch kaufst, in einer, weiß nicht, Qualität, da brauchen wir eigentlich nicht mehr drüber reden nach den ganzen Fleischskandalen. Und wenn du wirklich ein gutes Produkt haben willst und für deine Kunst, das gut zuzubereiten, auch noch einen anständigen Lohn, dann müssen wir natürlich auch über einen anderen Preis sprechen. Ne? Ich will nicht sagen, dass Dickschenk-Gutgasthöfe teuer sind, aber sie sind ihren Preis wert, das, was da drauf steht auf der Karte. Ne? Die heben sich einfach ab. Und das sind aber auch, weißt du, gelernte Köche. Die haben das von der Pike auf gelernt. Es gab früher mal dieses Sprichwort, wenn nichts wird, wird, wird. Und wer auch das nicht schafft, der bleibt Gast. Oder? Irgendwie so ging das ja in die Richtung, weil man immer dachte, naja, da muss man nicht viel gelernt haben. Doch, man muss dieses Handwerk gelernt haben, ne? Das, wie man Zwiebeln schneidet und das Gemüse, die Gemüse Julienne ankocht und diesen Dreiklang immer schafft, dass das auch wirklich nach was schmeckt und sich auch kreativ weiterentwickelt und aus dem, was die Natur so bietet, was man da einfach produzieren kann. Ein cooles Essen ist zum Beispiel Erdbeeren im Felde. Das gibt es so im Mai und Juni in Altenbrunn in Marlaufstein. Erdbeeren in einem dunklen Schokoladenbiskuit reingekrümelt, dass es aussieht wie Erde, dann die roten Erdbeeren darauf und Fichtenspitzen als kleine Haare oben als Dach draufgesetzt. Das ist ein Gericht, da musst du erstmal drauf kommen. Ich meine, wenn du durch den Wald gehst und siehst die Fichtenspitzen, die da gerade so treiben, dann klar denkt man an den Fichtenspitzensirup, aber dass man die so in Kombination mit den Erdbeeren setzen kann, dafür brauchst du Know-how, du musst es sehen. So wie ich auch sagte, du musst die Kulturlandschaft kennen, dass du siehst, was dieser Wert ist, den die Landwirte und die Gastwirte hier betreiben. Ne? Du musst es wissen und das merkst du einfach auch, dass unsere Gasthöfe, das sind einfach ja, gute, gelernte, gebildete Menschen und die müssen auch ihr Einkommen haben, die müssen auch ihre Familie ernähren können. Warum sollen eigentlich die Gasthöfe Geld mitbringen und jeder andere, der Lehrer ist und was weiß ich, Manager und im Controlling arbeitet, der kriegt ein gutes Geld und unsere Wirte müssen sich immer verstecken und müssen, wenn sie das Bier um 20 Cent anheben, müssen sie sich vor ihren Gästen rechtfertigen, warum sie es jetzt angehoben haben. Aber wenn wir noch weitergehen und sagen, die Arbeitszeitverordnung, die Hygienemaßnahmen, die Hygienerichtlinien, das sind alles Themen, hey, die Bürokratie steigt so derart in der Gastronomie, die haben wirklich so von allen Ecken und Enden, werden sie da gebeutelt und irgendwann haben sie keine Lust mehr. Und dann fehlt der Nachwuchs natürlich. Dann sagen die, ich mach das nicht mehr, ich werde Betriebskoch, ich gehe zu Siemens, ich arbeite von Montag bis Freitag zu geregelten Arbeitszeiten und da habe ich mein Wochenende frei für die Familie. Ne? Also das sind Themen, die sind aktuell und wir haben aktuell ganz präsent das Gasthofsterben in der Fränkischen Schweiz und dem können wir nur begegnen, wenn wir unsere Gasthöfe wertschätzen und auch unsere Landwirte wertschätzen, von denen wir diese Produkte bekommen. Nur dann werden wir eine Chance haben für das Leben auf dem Land.
Es geht ja beim Beruf Gastwirt nicht nur ums Kochen, sondern es geht ja um viel mehr. Es geht ja auch um die soziale Dimension. Mhm. Weil an sich könnte man ja sagen, naja, es reicht ja vielleicht, wenn in der Fränkischen Schweiz, wenn es da 5, 8 gute Wirtschaften gibt und da gibt es ein Schäufele mit guter Qualität und da schmeckt's. Mhm. Aber warum ist es denn so wichtig, dass es nicht nur diese 5 Wirtschaften gibt, sondern dass es einfach diese Vielfalt gibt und dass die Vielfalt erhalten bleibt?
Also eigentlich gehört ja in jedes Dorf ein Gasthof. Ne? Man sagt ja immer, stirbt der Gasthof, stirbt der Ort. Und so ist es auch. Jetzt, wo ich in Aufsitz lebe, merke ich das auch. Man trifft sich im Gasthof. Gerade die Stammtische oder wenn man ehrenamtlich engagiert ist. Wenn der Pfarrer seinen Geburtstag feiert, dann gehen wir in Gasthof Rodenbach. Ne? Der Gasthof ist da. Wenn wir mal schnell was brauchen, jetzt rufen wir mal schnell den Ernst an. Der kann uns schon helfen. Ne? Der ist so ein Ort des sozialen Lebens, da trifft man sich von der Taufe bis zum Begräbnis. Der ist einfach unheimlich wichtig. Und wenn wir so einen Anlaufpunkt nicht mehr haben im Dorf, dann stirbt der Ort, das kann ich echt so sagen. Weil man ja sowieso schon jetzt durch die ganzen Pendlerstrukturen und durch diese ganze externe Arbeit ja eh schon unter der Woche kaum im Dorf sich trifft. Das gibt es ja gar nicht mehr, so dieses Verhältnis, wie es früher war. Man geht mittags zum Essen oder abends zum Kaddeln in den Gasthof. Das ist ja eh schon durch. Aber so braucht man doch wenigstens noch einen Ort. Und der wird ja auch, also unsere Gasthöfe haben schon zwei Zielgruppen. Zum einen die Einheimischen, die auch klar zum Kaddeln kommen, die aber auch ihren 50. Geburtstag im Gasthof feiern und eben ihre Taufe. Und natürlich haben wir auch die Ausflügler und die Urlauber. Die sind schon auch ganz wichtig, ne? Die das, also beides braucht es einfach, dieses Gleichgewicht.
Das eine ist ja bei dir, Corinna, dass du beruflich auch dich mit der Fränkischen Schweiz beschäftigst und das andere ist wirklich dein ganzes ehrenamtliches Engagement. Mhm. Ja, also du hast jetzt auch gerade schon gesagt, du wohnst in Aufsäß. Mhm. Als Hintergrund, du kommst eigentlich aus Cottbus.
Ja, das heißt, genau. Ja, ich habe früher mal gesagt, ich bin Kosmopolit. Ich bin in der Nähe von Berlin geboren und dann in der Lausitz aufgewachsen und mit 14 nach Thüringen gezogen. Da kam meine Mama her. Mein Papa kommt aus der Uckermark. Und dann sind wir eben nach Thüringen gezogen mit 14. Das ist auch so meine Heimat, sage ich, weil da war ich auch immer sehr verbunden mit meinen Großeltern. Ich war oft auch im Urlaub da. Und dann bin ich mit 21 ins Ausland, nach Singapur und nach Rhodos, habe so ein bisschen in die Welt geschnuppert. Und deswegen kann ich jetzt gut in Aufsitz leben, weil ich einfach viel gesehen habe von der Welt. Und ja.
Ich komme selber vom fränkischen Dorf und ich schätze sehr den großen Garten, den meine Eltern haben. Ich schätze sehr, dass man da einfach ganz schnell in den Wald spazieren gehen kann. Ich kenne aber auch die Funklöcher, ich kenne das schlechte Internet und die nicht vorhandenen Busverbindungen. Also war es für dich immer klar, am Land zu leben?
Das irgendwie ist das schon in meinem Herzen drin, ja. Ich habe viele meine Sommer auf dem Bauernhof meiner Oma verbracht. Vielleicht ist das so mir in die Wiege gelegt. Es war immer meins schon. Das hat mich irgendwie, ja, das muss ich, wenn ich so dran denke, es hat mich immer so begeistert. Ich habe viel meine Kindheit im Wald verbracht. Wir waren viel draußen. Ich habe selber auch in einem Dorf gewohnt, in der Lausitz. Und mein Großvater, der hat mich auch immer mit auf Wanderungen genommen, hat mir Geschichten erzählt, mein Großvater in Thüringen, mir viel von der Natur, viel von Kräutern erzählt. Das habe ich alles schon so in mir drin gehabt. Und als dann die Kinder kamen, dann war klar, ich möchte für sie auch einen Ort, wo sie das gut haben können. Also in der Stadt, wir haben lange Jahre im Einhaus in Erlangen gewohnt. Der Garten wurde mir zu klein. Wenn ich was schreiben will und ich höre den Nachbarn, dann stört mich das einfach. Oder wenn ich... Ich möchte einfach für mich, ich brauche für mich so Ruhe. Ich bin ein sehr offener Mensch, sehr kontaktfreudig. Ich bin viel so unterwegs, aber ich brauche dann auch wirklich für mich so meine Rückzugsmöglichkeiten. Und wir haben immer davon geträumt, in ein historisches, altes Fachwerkhaus zu ziehen. Ich wollte immer irgendwie ein Haus mit Geschichte. Ich wollte nie so ein steriles, neues Energieeffizienzhaus haben. Und dann hat sich wirklich die Gelegenheit ergeben vor 3 Jahren. Ist ein Haus frei geworden in der Fränkischen Schweiz und wir wurden angerufen, ob wir uns das vorstellen könnten, hier einzuziehen. Und das war genau, bevor meine große Tochter in die Schule gekommen ist. Das war sehr praktisch. Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt oder gar nicht. Wenn wir es jetzt nicht machen, dann machen wir es nie. Und dann sind wir mit Kind und Kegel und Hund nach Aufsitz gezogen.
Und wie ist das Leben da jetzt?
Es ist, also man findet schon sehr zu sich selbst. Es ist sehr gut. Man kommt, es ist so ein Ort, wo man einfach auch zwangsläufig sich mit sich selber auseinandersetzen kann. Du hast nicht so viel Ablenkung, dass du da nochmal schnell ins Kino oder ich treffe nochmal den. Und das hat mir sehr gut getan. Wir haben uns sehr als Familie dort gefunden. Wir genießen die Natur, wir genießen die Kräuter. Ich mache so viel mit Kräutern und mit dem Wald. Ich gehe früh um 6, kriege ich in den Wald zum Nordic Walken. Das trägt mich durch den ganzen Tag. Und dieses Glasfaser ist sehr, sehr wichtig für uns. Wir arbeiten viel im Homeoffice, also von wegen schlechtes Internet. Wir haben super Internet in Aufsitz, in Oberaufsitz nur. Aufsitz wiederum nicht, aber unser Ortsteil schon.
Um ehrlich zu sein.
Ja, genau, unser Ortsteil, da war es billiger, Glasfaser zu legen. Somit haben wir das gleich bekommen. Und das hilft natürlich sehr. Und dann, klar, was ich gemerkt habe, auf dem Land helfen einfach Netzwerke. Du kannst nicht den Anspruch haben, dass du alles selber machst. Ne? Weil ich habe mich auch gleich ins Aufsitzer Gemeindeleben geschmissen. Bin im Kirchenvorstand, habe mich aufstellen lassen für den Kirchenvorstand, singe im Kirchenchor, habe mich für den Gemeinderat aufstellen lassen. Habe unseren Dorfladen in die Presse gebracht. Ich kaufe im Dorfladen ein. Ich gehe offen auf die Menschen zu. Ich rede viel mit ihnen. So, dass wir waren unsere Kinder sind in den Aufsitzer Kindergarten gegangen. Auch wenn man dort das Mittagessen mitbringen muss. Es ist dort auch anders. Auch wenn der Kindergarten nur bis 14 Uhr geöffnet hat, haben wir gesagt, wir wollen den Kindergarten in Aufsitz stärken. Wir gehen nicht 8 Kilometer weiterhin. Und so sind wir einfach da gut angekommen. Und ich kann sagen, unsere Kinder sind da gut integriert durch den Kindergarten eben. Ich habe mir dort Netzwerke geschaffen, dass wir einfach auch Einkaufswege verbinden. Das ist auch wichtig. Ja, und durchs Internet geht's gut.
Welche Entwicklung wünschst du dir für die Fränkische Schweiz in den nächsten 30 Jahren? Gerade so für Orte wie Aufsess.
Ich sehe einfach viel ungenutztes Potenzial in der Fränkischen Schweiz. Ich sehe auch Landwirte, die einfach im Moment nur noch diesen Beruf als Nebenerwerb tun. Und wenn du auf dem Land lebst, hast du ja im Grunde die Landwirtschaft. Oder du bist der Gastronom im Ort, der Wirt im Ort. Oder du pendelst nach außen. Was bedeutet das Pendeln? Enorme Verkehrswege, gerade in Zeiten des Klimawandels, nicht erstrebenswert. Klar, wir haben ein Elektroauto und trotzdem fahren wir eine Dreiviertelstunde nach Erlangen. Wir haben es mal versucht mit ÖPNV, da waren wir anderthalb Stunden unterwegs. Also das ist leider nicht so lukrativ, nach wie vor nicht. Was wünsche ich mir? Ich wünsche mir, dass die Landwirtschaft und auch die Gastronomie wieder einen anderen Stellenwert in der Fränkischen Schweiz bekommt, dass du eben nicht gezwungen bist, immer noch ein Zubrot zu haben und noch ein Zubrot, weil irgendwann schaffen es auch die Familien nicht mehr und dann geben sie halt die Höfe auf. Aber die brauchen wir, damit die Landschaft auch so bleibt, damit die Kulturlandschaft erhalten bleibt, damit eben nicht die Streuobstwiesen gerodet werden. Das ist einfach, weil die Landwirte es nicht mehr schaffen und ein Ertrag, du hast früher, ich habe mir sagen lassen, aus Erzählungen früher nach der Kirschenernte, so in den 70er, 80er Jahren, du konntest dir danach ein Auto kaufen. Du konntest von einer Kirschenernte, hattest du wirklich ein lohnenswertes Zubrot.
Wow.
Und mittlerweile kriegst du für den Zentner Kirschen ein Taschengeld, ja. Ja, dafür bückt sich doch keiner mehr und davon geht auch keiner mehr die Hochstämme hoch und erntet die ab. Das ist gefährlich. Erst letzte Woche wollte ich zu einer Landwirtin, wollte sie porträtieren. Da ist sie vom Baum gefallen, weil sie einen Hochstamm beerntet hat, ne, von der Leiter. Das macht auch heute keiner mehr. Und dann wundern sich aber alle, warum fällen wir denn die Streuobstwiesen? Ja, wer will es denn machen, wenn am Ende nichts übrig bleibt? Ne? Auch hier guckt ja jeder, dass er von seinem Job leben kann. Und wenn du von der Landwirtschaft nicht mehr leben kannst, dann gibst du sie auf. Das ist ein ganz normaler Prozess. Und ich wünsche mir einfach mehr Wertschätzung, auch monetär, für Landwirtschaft und für Gastwirtschaft. Dass du nicht immer dich entschuldigen musst, dass jetzt das Kilo Kirschen 6 Euro kostet. Ne? Hier in der Stadt zahlt man 9 Euro und wird überhaupt nicht gemurrt. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Fall, dass wir unsere Landwirte und unsere Gasthöfe wertschätzen und auch hegen und pflegen, weil sie brauchen wir. Ne? Ohne die wird die Fränkische Schweiz zum Fränkischen Wald.
Ja. Klar, und wo kaufen wir regionale Produkte, wenn es keine Bauern mehr in der Region gibt?
Genau.
Keine Bauern und Bäuerinnen mehr.
Und wir haben eine unglaubliche Vielfalt. Ne? Wir haben ja in Igensdorf hier vor der Tür einen Hof, die machen nur Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren, Stachelbeeren in einer Wahnsinnsqualität und das Feld von den Beeren ist direkt hinter dem Hofladen. Also kürzere Distanz kriegst du nicht. Dann brauchst du das nicht nach Spanien zu fahren oder dir von Spanien das zu holen. Da gibt es ja Reportagen, auf BR habe ich sie letztens gehört, da wird es einem schlecht, wenn man hört, wie da die Bauern spritzen und Flüchtlinge anstellen für die Arbeiten dort. Das kann man sich ja mal anhören, das ist schrecklich. Und dann fragt man sich, hallo, ich habe es direkt vor der Haustür. Wieso sollte ich jetzt noch diese spanischen Erdbeeren kaufen, die ja sowieso noch nicht schmecken, weil sie ja unreif geerntet werden, damit sie nachreifen auf dem Weg zu uns. Also wir haben es hier vor der Tür, es ist sonnengereift, wir haben so hohe Auflagen in Deutschland, dass wir auch gar nicht so viel spritzen können. Es geht überhaupt nicht, ne? Du vergiftest dich ja nicht, wenn du nur eine regionale Erdbeere isst. Und das sollte einfach viel mehr in die Köpfe rein. Und das ist eben mein Thema. Das bestärkt mich und das treibt mich um und das versuche ich eben durch verschiedenste Möglichkeiten ins Bewusstsein zu bringen. Zum einen über die Gastronomie und zum anderen eben habe ich auch mit dem Naturpark Fränkische Schweiz jetzt das Projekt Naturparkhöfe gegründet. Kann man ja mal gucken, www.naturparkhöfe.de kann man sich mal anschauen. Da gibt es eben die Adressen. Wo kann ich gute regionale Produkte kaufen? Vielleicht auch durch einen Online-Shop. Man muss ja nicht immer rausfahren, aber vielleicht kann ich es auch verbinden mit einem Ausflug in die Fränkische.
Mhm.
Ja, ich lebe für die Fränkische. Ich bin die Fränkische.
Wow, das sind große Schlussworte. Aber Corinna, ich finde echt, dass mit dir hier jemand am Tisch sitzt, der einfach so wahnsinnig begeistert für die Fränkische Schweiz ist. Und ich glaube, diese Begeisterung merkt man total. Ich werde gleich heute Nachmittag losfahren.
Ja, bitte. Ich kann dir sofort 3 Routen geben.
Ja,
ich habe zufällig, letztes Jahr habe ich ja den Reiseführer für die Fränkische Schweiz überarbeitet aus Michael Müller Verlag. Und dann habe ich auch nochmal so tolle Ideen gekriegt und habe mir jetzt auch so eine Sommerliste gemacht, wo ich mit meinen Kindern unbedingt hin will, weil man das ja oft vernachlässigt, was vor der Haustür ist. Ne? Dabei haben wir es so schön und wir können ja locker unseren Jahresurlaub verbringen und eben immer noch so kleine Genussecken finden, die doch so weiße Flecken auf der Landkarte sind, ne? Die man so noch gar nicht auf dem Schirm hat. Also nicht immer nur zu den Highlights gehen, sondern ruhig auch mal abseits der Routen gucken. Also wenn man schon nach Pottenstein geht zur Erlebnismeile, dann kann man auch nochmal den Umweg fahren
und nebenher noch ein paar Forellen holen in Streitberg oder mit so einer tollen geräucherten Forellencreme verbinden, die man da kauft, oder Weiderinder anschauen an Schrenkersberg, wenn man zur Therme-Obernsees fährt. Die wartet, da denkst du, du bist auf der Alm, wenn du da hochfährst, und kriegst dann zufällig einen super geräucherten Zwetschgenbarmes im Hofladen. Also solche Themen habe ich parat. Könnte ich jetzt noch eine Stunde erzählen.
Also liebe Grüne, ich glaube, wir gehen sehr hungrig hier aus diesem Podcast raus, aber auch total inspiriert und begeistert für die Fränkische Schweiz. Für alle, die es vorher noch nicht waren, ich hoffe, wir haben hier große Lobbyarbeit für die Fränkische Schweiz und diese wunderschöne Natur dort gemacht. Danke, dass du heute da warst.
Ja, vielen Dank für eure Einladung. Danke.